Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute wieder als Anleger-Spezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Angesichts der möglichen Engpässe in der Energieversorgung wollen wir heute den Blick besonders auf den Fortschritt und Ausblick der Energiewende in Deutschland richten. Als Gast begrüße ich dazu Thorsten Heidemann, Leiter des Bereichs Infrastruktur und Energie bei Bärenberg. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Heidemann.
Hallo Herr Newe.
Hallo Herr Newe.
In den letzten Ausgaben sprachen wir bereits über die angespannte Lage an den europäischen Gasmärkten. Die russischen Gaslieferungen laufen über Nord Stream 1 derzeit gedrosselt weiter und die Speicherstände füllen sich. Dennoch hängt die Gefahr eines Lieferstopps wie ein Damoklesschwert über der deutschen Wirtschaft. Herr Schmieding, wie beurteilen Sie die jüngsten Entwicklungen und hätte die EU, abgesehen von Rationierungen, weitere Möglichkeiten, um die Folgen eines Lieferstopps zu mildern?
Herr Newe, es gibt zum Glück nicht nur schlechte Nachrichten. Die Speicherstände füllen sich überraschend schnell. In der EU hatten wir am 8. August schon 72,4% der möglichen Kapazität erreicht, in Deutschland 73,2%. Das ist ein kräftiger Anstieg gegenüber Anfang Juli, wo wir in Deutschland nur 61,5% hatten. Das deutsche Ziel, bis Ende August 75% Speicherfüllung zu erreichen, das können wir wohl schon Mitte August schaffen. Dass Deutschland bis zum 1. November 95% erreicht, ist allerdings unklar. Da ist das Risiko groß, dass wir das knapp verfehlen. Die EU dürfte aber ihr weniger ambitioniertes Ziel von 80% Anfang November überschreiten können, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes noch passiert. Nun zur Rationierung. Das zwangsweise Abschalten von Gaslieferungen für Haushalte und Industrieunternehmen dürfte nur das allerletzte Mittel sein. Ich glaube, für Haushalte wird es ohnehin in fast keinem realistischen Szenario kommen. Stattdessen sollten wir erstens die Preise wirken lassen. Das heißt, einen erheblichen Teil des Preisanstiegs tatsächlich an die Verbraucher, Industrie, aber auch Privatkunden weitergeben. Das ist der wichtigste Sparanreiz. Natürlich muss das gekoppelt sein mit einem großzügigen sozialen Ausgleich für alle die, die es sich nicht leisten können und auch mit gewissen Stützen für Teile der Industrie. Zum anderen sollten wir zweitens eben möglichst viel auf andere Energiequellen ausweichen. Atom, Kohle beispielsweise. Das sind im Wesentlichen nationale Entscheidungen. Aber auch die EU-Ebene kann eine wichtige Rolle spielen. Sie kann koordinieren und vor allen Dingen kann sie hoffentlich dafür sorgen, dass es eine gewisse Solidarität gibt. Es kann in diesem kommenden Winter durchaus sein, dass Deutschland mal darauf angewiesen ist, dass andere Länder uns Gas liefern aus der EU mehr als bisher. Und wir sollten vor allen Dingen vermeiden, dass es ein gewisses Abschotten der nationalen Energiemärkte innerhalb der EU gibt. Das würde sehr viel Sand ins Getriebe bringen. Das würde die Rezession, die uns ohnehin leider bevorsteht, noch erheblich verschärfen, wenn wir auf einen Energieprotektionismus statt auf EU-Solidarität kommen würden.
Der politische Wille zur Energiewende ist sicherlich so ausgeprägt wie nie zuvor, zumal die Nutzung erneuerbarer Energien ein wichtiger Pfeiler für die nationale Sicherheit in Europa geworden ist. Herr Schmieding, wie bewerten Sie die Übergangslösung, gerade im Hinblick auf die angestrebte CO2-Neutralität, dass abgeschaltete Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen?
Herr Newe, wenn weitere Kohlekraftwerke ans Netz gehen, heißt das natürlich, dass damit mehr Kohlendioxid ausgestoßen wird von Kohlekraftwerken insgesamt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass in Deutschland alles in allem es zu zusätzlichem Ausstoß von Kohlendioxid kommt. Denn es gibt ja das System der Zertifikate. Damit ist ja festgelegt, wie viel insgesamt an Kohlendioxid in die Luft ausgestoßen werden kann. Diese Zertifikate decken etwa 40% der Wirtschaft ab, einschließlich der Kraftwerke. Bisher ist unklar, ob in der EU und für Deutschland die Menge dieser Zertifikate jetzt ausgedehnt wird, um sozusagen Platz zu schaffen für zusätzliche Emissionen von weiteren Kohlekraftwerken, die ja bisher abgeschaltet waren. Wenn die Menge an Zertifikaten jetzt nicht erhöht wird, dann würde ja nur das passieren, dass zwar Kohlekraftwerke mehr die Umwelt verschmutzen mit CO2, dass aber an anderer Stelle diese Zertifikate verkauft werden müssten, also an anderer Stelle entsprechend eingespart wird. Das ist derzeit noch unklar, wie das geregelt wird. Aber wenn wir jetzt tatsächlich die Menge der Verschmutzungszertifikate erhöhen, dass also mehr Kohlendioxid insgesamt jetzt ausgestoßen werden kann, dann sollte das ausgeglichen werden, dass in einigen Jahren bei einem verstärkten Aufbau von alternativen Energien, dass dann in einigen Jahren entsprechend eingespart wird im Vergleich zu den bisherigen Plänen, sodass insgesamt, sagen wir mal, über die nächsten 5 Jahre gerechnet, keine zusätzliche CO2-Verschmutzung dabei rauskäme.
Herr Heidemann, die Ampelkoalition stellt insbesondere den schnellstmöglichen Strukturwandel hin zu erneuerbaren Energien als das Mittel der Wahl zur Stabilisierung des europäischen Energiemarktes dar. Wo stehen wir zurzeit in der Entwicklung dieses Sektors? Welchen Anteil haben erneuerbare Energien derzeit am deutschen bzw. gesamteuropäischen Energiemarkt?
Die Energiewende bezog sich bis vor kurzem ja nur auf die Eindämmung des Klimawandels. Aber nun, aufgrund des Krieges in der Ukraine, sind die Unabhängigkeit von Lieferanten fossiler Rohstoffe und auch die Stabilität und Sicherheit der Energieversorgung auch ein sehr, sehr wichtiges Ziel geworden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien zeigt weltweit schon eine gute Entwicklung, aber jetzt muss natürlich noch viel mehr passieren. Deutschland hat zum Beispiel im ersten Halbjahr 2022 schon über 40% der Stromnachfrage aus erneuerbaren Energien gedeckt. Die Stromerzeugung ist aber nur ein Bestandteil des Energieverbrauches, denn dazu kommen ja noch Kraftstoffe und auch Wärmeerzeugung. Der Anteil an erneuerbaren Energien beträgt dann nur knapp 20%, wenn man den Kraftstoff und Wärme mit hinzurechnet. Das entspricht im Übrigen auch ungefähr dem EU-Durchschnitt. Wobei es aber auch Länder gibt wie Schweden zum Beispiel, die auch schon 50% ihrer Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien speisen. Das ist auch mehr als das Ziel der EU, das sie sich bis 2030 vorgenommen haben, denn das liegt bei 40%. Und nun nach dem Beginn des Ukraine-Krieges hat die EU sogar eine neue Initiative, das Repower-EU-Paket, beschlossen, wo jetzt sogar 45% des Energieverbrauchers aus erneuerbaren Energien gedeckt werden soll. Da ist also noch eine Menge zu tun und das sind ja auch nur noch 7,5 Jahre bis 2030. Die deutsche Politik hat hier reagiert. Sie hat das Osterpaket umgesetzt, was eine umfassende Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes ist. Und das war sehr wichtig, denn bisher sind in Deutschland, aber auch in anderen Ländern die langen Genehmigungsverfahren das Problem gewesen. Und hier soll auch das Osterpaket jetzt ansetzen. Die Politik wählt da sogar starke Worte. Sie beschreibt den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt als überragendes öffentliches Interesse und es dient der öffentlichen Sicherheit. Das Ziel sind dann der Abbau der bürokratischen Hürden und eine Beschleunigung des erneuerbaren Energienausbaus.
Kommt die Energiewende so schnell voran, wie es der Gesetzgeber gerne sehen würde? Und was ist bei diesem radikalen Umbau zu beachten?
Der Ausbau kam in Deutschland bisher zwar gut voran, aber jetzt mit den noch ambitionierteren Zielen ist natürlich noch viel zu tun. Daher war das erwähnte Osterpaket schon wirklich ein sehr guter Start. Zum Beispiel ist bis 2032 vorgesehen, 2% der Landesfläche in Deutschland für Windkraft auszuschreiben. Und im Moment sind das eher 0,5%, also weit mehr Fläche zum Planen von Windenergieanlagen. Doch gibt es auch ausreichende Kapazitäten bei der öffentlichen Hand? Also wenn jetzt so viel mehr Genehmigungsanfragen kommen, können die abgearbeitet werden? Gibt es das Personal in den Ämtern, wo die Projekte geprüft und genehmigt werden? Bedarf es Digitalisierung von Prozessen oder Vereinfachung? Und wenn das nicht geregelt ist, dann ist das vielleicht der nächste Flaschenhals. Außerdem sind auch die Lieferengpässe und der Materialmangel, zum Beispiel wie bei den Solarmodulen, ein bremsender Faktor im Ausbau der erneuerbaren Energien. Zum Beispiel kommen 98% aller Solarzellen aus Asien. Da will man jetzt natürlich auch nicht in die nächste Abhängigkeit rennen. Die EU und auch Deutschland hat sich daher vorgenommen, auch wieder Solarmodulproduktion in Europa anzusiedeln. Ein weiteres Thema ist noch das negative Image von erneuerbaren Energienanlagen. Also niemand möchte gerne so ein Windrad hinten in seinem Garten stehen haben. Hier muss es natürlich auch zu einem Umdenken kommen. Wenn man jetzt aber den Ausbau dann geschafft hat, wie man sich das vorgenommen hat, dann reicht das aber nicht. Stichwort Dunkelflaute, wenn keine Sonne scheint und auch kein Wind weht. Da ist natürlich auch eine Speicherung dieses Stroms absolut notwendig.
Können Sie uns einen Überblick geben, welche erneuerbaren Energien sich derzeit als Alternative zu Erd- und Flüssiggas anbieten?
Also eine Alternative zu Erd- und Flüssiggas ist heute ja bereits schon Biogas. aber in Zukunft wird insbesondere auf grünen Wasserstoff gesetzt. Die Bundesregierung hat daher schon vor dem Krieg im Juni 2020 eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Grüner Wasserstoff wird aus Strom von erneuerbaren Energienanlagen hergestellt. Dies erfolgt über ein Elektrolyseverfahren, wo man aus einfachem Wasser Wasserstoff erzeugen kann. Und das Verfahren, das gibt es auch schon seit über 150 Jahren. Und es gibt auch Möglichkeiten, nachhaltige synthetische Treibstoffe herzustellen. Ein weiterer Vorteil, insbesondere bei grünem Wasserstoff, ist, dass es sich wie fossiles Gas speichern, transportieren und auch nutzen lässt. Das heißt, man kann die bestehende Infrastruktur weiter benutzen.
Welche Rolle können diese Technologien bei der Sicherung der Grundlast spielen? Und wie weit fortgeschritten ist die Entwicklung von kostengünstigen Speichertechnologien für die Energie?
Es gibt schon sehr lange Speicherlösungen, wie zum Beispiel Erdwärme oder Pumpspeicher oder auch Wasserkraftwerke. Aber insbesondere Batteriespeichern wird als eine wichtige Technologie angesehen. Hier gibt es viel Forschung und auch viel Fortschritt und es werden immer neuere und kostengünstigere und effizientere Batterietechnologien entwickelt. Also hier wird noch viel passieren. Und damit wird es wirtschaftlich natürlich auch immer sinnvoller, wenn es effizienter wird. Und ein weiterer Vorteil von diesen Batteriespeichern ist, dass es auch dezentral, also vor Ort, eingesetzt werden kann. Wenn man dann ausreichende Speichermöglichkeiten geschaffen hat, dann kann auch eine Grundversorgung zu einem gewissen Grad sichergestellt werden, wenn man auf den Ausbau der erneuerbaren Energien setzt. Aber alte Kraftwerksparks sind im Energiemix weiter wichtig, auch für die Grundlast. Aber auch eine aktive Nachfragesteuerung ist ein Teil der Lösung. Zum Beispiel können Elektroautos dann geladen werden, wenn es ein Überangebot an Strom gibt oder die Waschmaschine springt dann halt an, wenn der Strompreis gerade sehr günstig ist.
Anbieter erneuerbarer Energien waren in der Vergangenheit hohen Stromgestehungskosten, schwacher Profitabilität und folglich hohe Abhängigkeit von staatlichen Subventionen ausgesetzt. Glauben Sie, dass sich der Sektor von dieser Abhängigkeit lösen kann?
Herr Newe, da sind wir zum Teil heute schon. Immer mehr Staaten haben ihre Subventionsprogramme auslaufen lassen und Projekte werden überall auf der Welt auch ohne diese Förderung erfolgreich schon umgesetzt. Möglich ist das unter anderem durch gestiegene Strompreise, aber auch Kosteneffizienzen beim Bau und bei der Produktion von zum Beispiel Solarmodulen. In Deutschland hingegen bleibt das Instrument der Subventionen vorerst erhalten. Zum Beispiel wurde gerade das im EEG 2023 sogar eine höhere Vergütung für Solaranlagen vorgesehen. Und das, obwohl in Deutschland auch Projekte schon ohne Subvention gebaut werden. Aber die Politik möchte natürlich jetzt einen schnelleren Zubau und daher werden die wirtschaftlichen Anreize erhöht.
Herr Schmieding, werfen wir zuletzt noch einmal den Blick auf das internationale Parkett. Neben dem Russland-Ukraine-Krieg hat sich nun auch noch die Lage zwischen China und Taiwan zugespitzt. Auf den Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat China mit Militärmanövern reagiert. Taiwan ist Weltmarktführer bei Hochleistungs-Mikrochips. China ist der Hauptlieferant für viele Schlüsselindustrien der Energiewende. Seien es Elektromotoren, Windturbinen, Robotik oder Digitaltechnologie. Welche Bedeutung hätte eine militärische Eskalation des China-Taiwan-Konflikts für die Weltwirtschaft im Allgemeinen und für die deutsche Energiewende im Besonderen?
Taiwan ist wichtig, wirtschaftlich und natürlich auch weltpolitisch von herausragender Bedeutung. Was macht China gegenüber seinem kleinen demokratischen Nachbarn? Sollte es größere Spannungen für längere Zeit geben, vielleicht sogar auch mit kleineren Zwischenfällen, dann wäre das Sand im Getriebe des Welthandels, je nach Ausmaß dieser Zwischenfälle etwas oder viel Sand im Getriebe. Sollte China aber tatsächlich eine richtige Invasion Taiwans versuchen, also die Hauptinsel Taiwan militärisch einzunehmen versuchen, dann wäre das ein Schock für die Weltpolitik und für die Weltwirtschaft größer als der von Putins Krieg. Denn dann hätten wir China, das mit Taiwan ein Land angreifen würde, das eine gewisse, wenn auch nicht klar formulierte Sicherheitsgarantie der USA hat, das in dem Sinne stärker unter dem Schutzschirm Amerikas steht als die Ukraine beispielsweise, die eine solche nennenswerte Sicherheitsgarantie nicht hatte. Also ein chinesischer Angriff auf Taiwan würde uns eine deutlich tiefere Rezession bescheren. Es wäre auch für China wahrscheinlich eine absolute wirtschaftliche Katastrophe. Und natürlich würde diese Rezession, würde dieser massive internationale Vertrauensverlust, dieser wahrscheinlich für lange Zeit dann anhaltende, zumindest geopolitische Konflikt, würde der vieles erschweren, und am Rande gesagt natürlich auch die Energiewende in Deutschland, in Europa und darüber hinaus. Wir hoffen sehr, dass es nicht dazu kommt. Es gibt für China eigentlich nichts zu gewinnen bei einem Angriff auf Taiwan. China ist ein Land, das wirtschaftlich noch im Vergleich zu der entwickelten Welt zurückgeblieben ist, dass sich eigentlich eine solche massive Wirtschaftskrise, politische Krise und möglicherweise sogar militärische Krise nicht leisten kann.
Vielen Dank. Zum Ende unseres Anlegerspezial würde ich Sie, Herr Heidemann, um eine letzte Einschätzung bitten. Was sollten unsere Hörer und Hörerinnen heute mitnehmen?
Auf jeden Fall, dass die Energiewende alternativlos ist. Nicht nur für die Unabhängigkeit von Lieferanten fossiler Rohstoffe, sondern auch für den Klimawandel. Dass 40% des Stroms heute in Deutschland schon aus erneuerbaren Energien gedeckt wird, das ist gut, aber natürlich kann das erst der Anfang sein. Schön zu sehen ist auch, dass das politische Engagement zunimmt und das ist auch absolut notwendig und wichtig. Und auch wirtschaftlich gibt es starken Rückenwind. Das Marktumfeld für erneuerbare Energien ist sehr attraktiv und es zieht auch das Kapital an, um die großen Ausbauziele auch finanzieren zu können.
Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre heutigen Einschätzungen.
Gerne, Herr Nebel.
Gerne, Herr Nebel.
Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.